Gott sagt ja zu dir, zu uns, so wie wir sind, im Kleinen, im Großen, wo wir uns auch befinden, bei der Arbeit, im Schlafen. Gott sagt ja, ich bin für dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und das ist meine Botschaft hier für heute Abend. Gott sagt ja zu dir. Die meisten Leute sind abgelehnt, nicht gewollt oder verstoßen, verkannt, verachtet, was auch immer es sein mag. Aber der Herr sagt, ich bin für dich. Und wenn ich für dich bin, kann niemand gegen dich sein. Ist Gott für uns? Das ist die Botschaft, die mich bewegt. Ich will dir eine gute Nachricht bringen. Gott will dich adoptieren. Verstehst du? Egal, ob du Matutis heißt oder wie du auch immer heißen magst, Gott will dich in seine Familie aufnehmen. Wir haben eine schöne Geschichte im Hesekiel. Der Prophet Hesekiel beschreibt da, da geht der Herr vorbei und er sieht, wie jemand in seinem Blut liegt, niemand, also geboren, noch nicht einmal richtig abgenabelt und was auch immer so ist, bleibt das Kind in seinem Blut liegen, niemand liebt dieses Kind, alle gehen achtlos vorbei und dann kommt der Herr vorbei. Und so ist auch der liebe Gott. Er kommt an uns vorbei, sieht uns in unserem Blut liegen und er nimmt es an, dann sagt er, ich habe dich gewaschen, ich habe dich geölt, ich habe dich gesalbt, ich habe dir ein Armband gegeben, ich habe alles Gute dir getan, du bist groß geworden und dann heißt es, und du bist schön geworden und dann habe ich dir Schmuck gegeben und Schönheit statt Asche und so weiter. Ich will dich adoptieren. Gott will uns adoptieren, auch wenn wir Findelkinder sind. Die wenigsten sind Findelkinder, aber trotzdem, es gibt solche Leute, die adoptiert sind. Und ich weiß, Gott hat uns angenommen, so wie wir sind, wie wir waren, schmutzig, dreckig, sündig, verloren, verkommen, vergammelt. Er hat uns angenommen. So, und er gibt uns eine neue Existenzberechtigung. Ich lade dich ganz herzlich für morgen ein. Wir werden hier Abendmahl miteinander halten und wir werden Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist und mit dem Vater. Und wir freuen uns, dass die Trinität Gottes da ist. Weißt du, wir sind in der Mehrzahl. Wenn der Herr da ist, sind wir in Mehrzahl. So, mein Thema wird sein, behalte Jesus im Fokus. Ich mache zurzeit an dem Hebräer ran, Hebräer 11, Hebräer 12. Gestern war das Thema, eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Und am Sonntag werde ich, also morgen werde ich daran arbeiten, behalte Jesus im Blickfeld. Schau auf, lass uns wegsehen. Auch von den Zeugen. Weißt du, auch die Zeugen sind wunderbar, aber wir haben einen Anführer, einen Kämpfer, einen Vorreiter, einen, der für uns ist. Und wenn Gott für uns ist und für uns streitet, und was Jesus auch alles so ist, das, ich bin begeistert von Jesus. Ich bin voll von Jesus. Und deshalb behalte Jesus im Fokus. Das ist mein Thema. Behalte Jesus im Blickfeld. Verliere Jesus nicht aus den Augen. Es ist so wichtig, dass wir Jesus immer vor uns haben, sich auf Jesus fixieren, sich auf Jesus konzentrieren. Und ich werde über die Macht der Konzentration sprechen, wie wichtig es ist, konzentriert leben, konzentriert auf den Herrn. Halleluja. Kommenden Mittwoch werden wir über Tod sprechen. Jesus besiegte den Tod. Er ist der Überwinder. Tod, wo ist deine Macht? Hölle, wo ist dein Sieg? Es ist vollbracht. Und dann stand der Sieger aus dem Grab heraus und dem Tod wurde die Macht genommen. Jesus ist der Sieger und wir haben einen siegreichen König. Am Freitag habe ich ein gutes Thema, da musst du kloppen. Der Tag, an dem wir sterben. Ich will dir nicht mit dem Tod drohen, nein, aber der Todestag ist unser Geburtstag. Die meisten haben da ganz komische Vorstellungen vom Sterben. Sterben ist Heimkommen, Sterben ist den Vater in den Arm zu nehmen oder vom Vater empfangen zu werden. Wir werden erst erwachsen und wir werden offenbar. Mit dem Tod beginnt die große Offenbarung unseres Lebens. Dann stellt sich raus, was wir gesät haben, das ernten wir. Und wenn wir sterben, ich sage euch eines, dann lassen wir die Sorgen hier, die Krankheit hier, die Kummer hier, die dreckige Welt hier, die Politiker lassen wir. Wir lassen den ganzen Shit lassen wir hier. Wir gehen heim. Halleluja. Das ist der glückliche Tag. Wenn du es den Leuten sagst, weißt du, die verstehen das nicht. Wir haben in Frankfurt-Oder mal evangelisiert und Zettel auf der Straße verteilt. Dann kommt da jemand, der ganz frisch so im Glauben war, kommt und sagt, stellt mal vor, was mir passiert ist. Ich lade ein, komm zu Gott. Willst du zu Gott kommen? Und dann schreit die Frau auf der Straße vor allen Leuten, ich will noch nicht sterben. Verstehst du? Weißt du, die Leute haben keine Ahnung, was es ist, zu Gott zu kommen. Da geben wir den ganzen Plunder her und wir fangen ein neues Leben an. Kommenden Samstag wird das Thema sein, wie bekommt man von Gott Antwort? Wie hört man Gottes Stimme? Wie erfährt man die Wahrheit? Verstehst? Wie bekommt man Antwort vom Herrn? Und dann am Sonntag drauf, also von diesem Sonntag, bringe deine Probleme zum Laufen. Jag sie. Nicht, dass die Probleme dich jagen, du sollst die Probleme jagen. Und so, das sind die Botschaften, die mir Gott gegeben hat für diese Tage. Einfach schau nach vorne und schau nicht zurück. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also morgen bist dabei, bist ganz herzlich eingeladen. Gott will, dass es dich gibt, dass du gut hast, dass du dich am Leben freust, dass du sagst, ich bin ein Liebling Gottes, Geliebte. In der Bibel wird immer wieder geschrieben, Geliebte im Herrn, Geliebte des Herrn. Wir sind Geliebte, von Gott geliebt, von Gott verstanden, von Gott angenommen. So, dein Leben hat eine göttliche Bestimmung. Du bist für die Ewigkeit erwählt, nicht nur für diese paar Jährchen. Was sind 80 Jahre, was sind 120 Jahre, was ein Mensch alt werden könnte, wenn er viel Gnade hat und sich gesund gehalten hat und viel Sport getrieben hat und was weiß ich, was er gemacht hat, 120. Aber dann ist es auch zu Ende, nach 120 Jährchen. So, du bist für die Ewigkeit bestimmt und dieser Bestimmung können wir uns nicht entziehen. Es gibt noch keinen Jungbrunnen, wo man ewig jung bleiben kann. Da kannst du ölen und salben, dich so viel du willst. Du wirst nicht jünger. Wir werden von Tag zu Tag älter, reifer, mündiger, erwachsener. So, wir können nicht der Ewigkeit entrinnen. Und wir müssen uns der Ewigkeit stellen. Das ist der Plan Gottes für unser Leben. Aber Gott wartet auf dich. Er sagt, ich bin für dich, wenn alle gegen dich sind. Und ich möchte dir Mut machen. Weißt du, nicht alle Leute sind für dich, nicht alle Leute verstehen dich, nicht alle Leute gehen auf dich ein, aber der Herr versteht dich, der Herr kümmert sich um jeden einzelnen von uns. Wir sind von Gott erwählt, und zwar nicht erst seit der Bekehrung oder der Wiedergeburt, sondern wir sind erwählt nach der Bibel vor Grundlegung der Welt. Da hat dieses Sonnensystem noch gar nicht gegeben, hat Gott dich gewollt und gesagt, mal tut es, du kommst. Du wirst 1948 geboren und ich warte auf dich seitdem. Verstehst du? Gott liebt uns. Gott hat zu uns Ja gesagt. Weißt du, Gott hat uns angenommen. So wie dieses Mädchen dort. Ich sah dich in deinem Blut liegen und ich habe mich um dich gekümmert. Habe dich geputzt, habe dich sauber gemacht, habe dich gereinigt, habe dich wiederhergestellt. Gott sagt zu dir Ja. Dich will ich haben. Auch wenn du komisch bist. Auch wenn du krank bist, auch wenn du schwach bist, auch wenn du nicht so reich bist und nicht so gebildet bist, Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Eine große Wahrheit, die wir verstehen sollten. Gott will immer das Beste für mich. Er sagt Ja zu mir. Ich werde nie vergessen, bei uns hier ist mal ein Bruder, der war in Perm. Hat in Perm dort Leute besucht und aus dem Waisenhaus ein Kind mitgenommen, ein amerikanischer Bruder, der ein Herz für dieses Kind bekommen hat. Dieses Kind hat einen Kropf gehabt, das Kind war gar nicht so schön, dieses Mädchen, aber er sagt, dieses Kind nehme ich. Und sie hat dieses Kind nach Hause genommen, nach Amerika, adoptiert als seine Tochter und dann Operationen bezahlt und Schule besuchen lassen und sie arbeitet heute als Missionarin. Verstehst du? Gott hat Gnade geschenkt, verstehst du? Und mit kein hübsches Mädchen, verstehst du? Niemand wollte im Waisenhaus das Kind haben. Aber der Prediger hat mitgenommen dieses Kind und zu seinem Kind gemacht. Genau das ist, was Gott will. Gott will dich zu seinem Kind machen, zu seinem Diener, zu seinem Mitarbeiter. Ist es schwer zu verstehen, dass Gott gerade mich erwählt hat oder gerade dich erwählt hat. Wir haben kein blaues Blut, wir sind nicht von, wir sind nicht adlig, wir sind nichts Besonderes, aber gerade dich. Und in meiner Bibel heißt es, und Gott hat nicht die Hohen und die Gewaltigen und die Mächtigen und die Edlen und Adligen erwählt, sondern das, was nichts ist, ein Abschaum der Gesellschaft. Und wenn ich die Leute anschaue, und wenn ich so viele Geschichten von Predigern studiere, nur von Predigern studiere, von dieser Wolke von Zeugen, das sind Verbrecher manchmal gewesen, Kriminelle, vom Knast zur Kanzel, verstehst du? Da gibt es solche Leute, weißt du, die der Herr sich erwählt hat, also die gar nicht so gebildet waren. Ich denke an Smith Wigglesworth, den Apostel des Glaubens oder Vater des Glaubens, der hat so viel Kraft und Gnade gehabt, aber der konnte weder lesen noch schreiben. Seine Frau musste ihm aus der Bibel vorlesen, wenn er predigt. Oder ich denke an den Evangelisten Moody, der so viel in Chicago getan hat für den Herrn und gewirkt hat und weltweit sehr viel inszeniert hat für den Herrn. Dann Moody, fünf Wörter geschrieben hat, hat er sechs Fehler gemacht. Der war Schuster. Kesselflicker waren die anderen. Oder John Bunyan, ein Kesselflicker, verstehst du? Leute, die gar nicht groß studiert haben, aber die hat sich Gott erwählt, auf dass er zu Schanden macht, was etwas in der Welt ist. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Gott hat Ja gesagt zu dem, was nichts ist. Und als Jesus nach Jerusalem einzieht, ich denke nur an diese Geschichte, dann rufen die Leute, Hosianna, 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 dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Und dann kommen diese Pharisäer, pssst, sagt den Jungs da und den Mädels, sie sollen nicht so schreien, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Und dann hat der Herr gesagt, aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Dieser David mit seiner Harfe, verstehst du? Harfe kann man nur spielen, wenn man ein gutes Herz hat, in guter Stimmung ist. Verstehst du? Harfe kann nicht jeder spielen, nur nach Noten. Weißt du, das ist Geklimpere. Aber richtig spielt man die Harfe mit dem Herzen. Wenn du Freude hast im Herrn, und da gehen auch die Dämonen raus. Guck mal, was der David gemacht hat, was für eine Kraft in seiner Musik drin lag. Das, was nichts ist, hat sich Gott erwählt. Das achte Kind und der Fernen liefen. Gott sagt Ja zu uns und er sagt, du, ich bestimme, wen ich annehme. Und es ist Gnade, dass Gott dich erwählt hat. Ich frage dich, und ich habe mich selbst oft gefragt, was habe ich verbrochen, dass Gott gerade mich erwählt hat? Was habe ich getan? Ich war nicht der Liebste, nicht der Bravste, nicht der Heiligste, nicht der Frömmste, bin ich heute noch nicht. Aber gerade heute, bis heute hat Gott mich getragen, geführt und geleitet. Das ist die Gnade Gottes. Es ist schwer zu verstehen. Der natürliche menschliche Verstand begreift das nicht. Weißt du, dass gerade die Sünder sich eher erwählt hat? Paulus nimmt sich die Freiheit und die Frechheit und sagt, ich bin der größte Sünder. Mich hat Gott erwählt. Nicht der Heiligste. Er schnaubte mit Morden und Drohen, weißt du, er kratzte und staubte und jagt die Christen, verfolgt die Christen, hetzt gegen die Christen, gegen die Gläubigen. Und gerade den erwählt sich der Herr und begegnet ihn auf der Straße nach Damaskus. Saul, Saul. Wen hat er schon beim Namen gerufen, verstehst du so? Als Ungläubiger, als unverdienterweise. Gott sagt ja, unverdienterweise zu uns. Weil, weißt du, wir verstehen das nicht. Unser Verstand ist begrenzt. Wie kann Gott so einen Verbrecher wie Saul, wie andere Kriminelle, wie Drogendealer, Nicky Cruz, denke ich nur, und so viele andere mehr, verstehst du? Wie kann Gott solche Leute erwählen? Wie kann er Menschen erwählen, wo andere Menschen auf dem Gewissen haben? Wie ist das nun möglich? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Halleluja! Bei Gott ist alles möglich. Weißt du, Gott erwählt, ja, er sieht das Ende und er sieht den Anfang. Und weil er das weiß, deshalb diese Erwählung ist ein Geheimnis. Theologen haben sich gestritten und die Köpfe haben geraucht. Weißt du, wie ist die Erwählung, wie funktioniert das und was? Nein, Gottes Gnade. Gott sieht Anfang und Gott sieht Ende und sagt so, du kommst, dich will ich haben und dich brauche ich und du wirst mein Reich bauen. So. Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott sieht nicht die Person an, sondern Gott sieht das Herz. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Gott sagt Ja zu unseren Herzen. Er sagt Ja zu deinem Herzen. Er sieht, dass du ehrlich meinst, dass du nichts dafür kannst. Dieses kleine Mädchen dort, die in ihrem Blut frisch geboren, noch nicht abgenabelt liegt, dieses kleine Mädchen im Hesekiel, Gott hat gesehen, das Kind kann nichts dafür. Dass sie ausgesetzt wurde, dass niemand mit ihr was zu tun haben wollte, dass sie abgelehnt wurde. Gott hat es gesehen. Diese Person wollte, aber es konnte nicht. Und Gott sagt Ja zu uns. Er nimmt dich an, so wie du bist. Von Jesus heißt es einmal, weißt du, die Pharisäer, dieser nimmt die Sünde an. Halleluja, aber ist das was Tolles. Das ist das Evangelium. Jesus nimmt die Sünde an. Den Schächer, den Zachäus, diesen Obergauner, weißt, der Herr nimmt die Sünde an. Die Bettler, die Armen, den Armen wird das Reich Gottes gepredigt, das Evangelium gepredigt und so weiter. Du bist Gottes Idee und eine großartige Idee sogar. Halleluja. Gott hat dich ausgedacht, ausgeplant, dich hat er gewollt und es ist der Wille Gottes, dass du hier bist. Und jetzt, Gott sagt Ja zu dir. So wie er zu Israel Ja gesagt hat. Und die Israeliten waren nicht die Brävsten, die Heiligsten. Nein, Das waren Rebellen. Ständig haben sie gemotzt, ständig haben sie sich aufgeregt. Warum hast du uns rausgeführt? Und Gott hat sie doch geliebt bis zum Schluss. Und sogar ihnen seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Hader nicht mit deinem Schicksal. Frag nicht, warum, wieso und weshalb bin ich da? Warum hat Gott mich gerufen? Warum hat Gott mich berufen? Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Gott sagt ja zu dir. Ist meine Botschaft. Nimm dich so an. Nimm alles, was jetzt in deinem Leben passiert, aus Gottes Hand. Alles muss zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Alles dient zu deinem Besten. Und sag Danke. Danke auch für das Schlechte. Danke für jeden Tag, für jede Situation. Gott hat dich angenommen und Gott liebt dich. Und jetzt macht er und arbeitet an dir. Er will, dass du ein Original wirst. Deshalb sagt Gott ja zu dir. Deshalb hat er dich angenommen, so wie dieser Bruder dieses Mädchen angenommen hat aus Perm, aus dem Waisenhaus. Und er hat mir erzählt, und ich bin auch selbst in Perm einmal gewesen und auch in diese Waisenhäuser besucht. Weißt du, dort, gerade nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da war das nicht, diese Waisenhäuser, der Staat hat sich nicht gekümmert um die Waisen. Weißt du, die Welt kümmert sich nur um die Starken, die Erfolgreichen, die Geschäftsleute, die was haben, was können, was sind. Und er hat mir erzählt, das Mädchen lag in ihrem eigenen Kot. Sie saß da, weil sie nicht die Schönste war. Und dann kamen Leute, wollten Kinder adoptieren aus dem Westen. Aber als sie das Mädchen gesagt haben, nee, danke, das, die wollen wir nicht. Und er hat dann einfach ein Herz gefasst. Und ich will dieses Kind adoptieren. Auch wenn sie nicht die Schönste ist. Auch wenn sie mit dem Kopf sehr hässlich ist. Aber weißt du, Gott hat uns erwählt, als wir noch hässlich waren. Als wir noch Sünder waren, als wir noch verloren waren, als wir einen Kropf hatten und unseren Kropf nicht voll gekriegt haben, unmöglich. Das ist so materialistisch, so irdisch gesinnt, so fleischlich gesinnt. Aber dann sagt er sich, ich kann dich operieren, ich kann dich behandeln, ich kann dich fein machen, ich kann dich ausbilden. Und dieses Mädchen hier, von diesem Bruder, die ist jetzt auch Dolmetscherin, Russisch und Englisch, redet sie perfekt. Weißt du, Gott gebraucht Menschen, verstehst du, und sag nicht, ich bin abgestempelt zum alten Eisen. Mich mag niemand, mich braucht niemand. So viele Menschen heutzutage in Deutschland, ich sag, die Armut wird immer größer. Leute, die nichts mehr leisten, die nichts mehr sind, die Arbeit verlieren, verstehst du, sie werden ausgemustert. Früher hieß es von den DDR-Leuten, Warteschleife. Heute sind andere Schleifen, wo die Leute da einfach so ausgemustert werden. Du bist für Gott einzigartig. Halleluja, preis dem Herrn. Und Gott will dich verändern. Weißt du, Gott will dich ja vollkommen machen. Er sagt ja zu dir, aus dir wird was. Er hat dich angeguckt und sagt, aus dem kann ich was machen. Auch wenn du vermurkst bist. Ich denke an Michelangelo. Als der Michelangelo durch den Hof der Medici geht und er guckt sich rum und hat offene Augen gehabt, er wusste, was er wollte, dann sieht er einen Steinblock, der irgendwo ausgemustert war. Keiner wollte mit diesem Steinblock was zu tun haben. Dann guckt er sich an und dann fragt er die Eigentümer, könnte ich diesen Klotz haben? Und er sagt, nehmen Sie, wir sind so froh, wenn es weg ist. Und dann fing er an, an diesem Klotz zu arbeiten. Und weißt du, was dann passiert ist? Als dann diese Plastik enthüllt wurde, dieses Bild enthüllt wurde, das war der junge David. Dann haben die Leute gestaunt und sie staunen bis heute. Was hat er aus dem gemacht? So, wenn Gott ja zu dir sagt, dann staunt die Welt. Dann staunen die Engel. Dann staunt der Teufel. Dann sind sie alle entsetzt. Was hat er aus dem gemacht? Und deshalb, wir haben eine Wolke von Zeugen. War gestern das Thema. Weißt du, da sieht man, was hat Gott aus den Leuten gemacht? Großartig, Halleluja. Hilfsarbeiter, die sind so Profis, Erfinder, Entdecker, Künstler. Und Gott kann Menschen gebrauchen. Was hat er aus dem gemacht? Du wirst erstaunt sein, wenn Gott ja zu dir sagt. Dann bist du ursprünglich echt, unverschandelt, unverbraucht, makellos, einzigartig, ohne Runzeln. Verstehst du? Wenn man älter wird, kriegt man Runzeln. Ja? Aber ohne Runzeln. Einzigartig, unbelastet. Das ist, wie wir dann werden, in der Gegenwart Gottes. Frei von allen möglichen Äußerlichkeiten, unschuldig, unbefleckt, jungfräulich. Wir werden vollkommen. Gott sagt ja zu uns, zu dir, zu jedem Einzelnen von uns. Halleluja. In Weisheit Kapitel 1, Vers 13, das ist bei den Apokryphen, da heißt es, Gott hat nicht den Tod gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat nicht den Tod gemacht. Der Tod ist nur durch die Sünde in diese Welt gekommen. Da heißt es, Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihm zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Jeder Einzelne, bitte halt dich fest, fahr nicht um. Jeder einzelne gläubige, wiedergeborene Christ, geisterfüllte Christ, ist eine wandelnde Gottheit. Verstehst du das? Er hat uns sein Wesen, seinen Geist gegeben. Und der Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, dieser Geist macht uns lebendig. Dann heißt es weiter hier in der Weisheit, doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Und jetzt erfahren ihn alle, die ihm angehören, dem Teufel. Aber wir gehören Gott an. Preis dem Herrn. Und wir tragen das Wesen Gottes, die Natur Gottes in uns. Halleluja. Und diese Worte lassen uns verstehen, warum der Tod in diese Welt gekommen ist und warum wir so den Tod hassen. Ich hasse den Tod. Ich habe keine Lust zu sterben. Verstehst du? Der Tod ist nur aus dem Neid Satans entstanden, weil er die Menschen hasste und die Menschen kaputt machen wollte. Und er macht sie kaputt. Dass sogar Teenies, junge Leute, Rauschgift nehmen und dann sich kaputt machen, sich zerstören, wie auch immer. Und die Menschen werden zerstört, missbildet, verstümmelt. Aber Gott stellt uns wieder her. Auch die Verstümmelten stellt Gott wieder her. Wenn sie es nur wiederherstellen lassen würden. Weißt du, die meisten Leute wissen nicht die Gnade. Es ist nur der Neid des Teufels. Der Teufel versucht und sagt uns, nein, das ist nichts für dich. Da, weißt du, gibt es so viele andere. Aber Gott sagt ja zu dir. Gott sagt ja zu unserem Leben. Gott sagt ja zu dem, was er sich alles gedacht hat von uns. Und wir sind hier die Demonstration Gottes, was die Liebe Gottes, die Gnade Gottes vermag. Der Tod ist nicht für uns geschaffen. Deshalb bekämpfen die Menschen. Deshalb sind wir dankbar, dass wir die Ärzte haben, die gegen den Tod kämpfen und sie versuchen, Minuten, noch vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen im Leben zu verlängern. Aber der Teufel ist, der die Menschen zerstört und keine Gnade kennt. Wir sind geschaffen, die Erde zu füllen, die Erde untertan zu machen. Das ist unsere große Bestimmung. Und deshalb hat Gott ja gesagt. Wir sollen die Erde bewohnen und bevölkern und füllen. Deshalb kämpfen wir mit allen Kräften gegen die negativen Dinge. Von der Bibel wissen wir, die Seelen der Gerechten sind in der Hand Gottes und keine Qual kann sie berühren. Das steht in der Bibel. Die Seelen der Gläubigen sind in der Hand Gottes. Und selbst wenn der Teufel uns quält, uns beneidet, uns hasst, böse auf uns ist, wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Gott sagt ja zu uns. Halleluja. Ich bin begeistert. Aus der Bibel wissen wir, Gott gibt uns ewiges Leben. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist, was Jesus uns gegeben hat. Und du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Vers 4. Hast eine ewige Bestimmung. Und weißt du, wozu du bestimmt bist? Dass du Jesus gleichgestaltet wirst. Dass du dieses Image hast wie Jesus. Deshalb, wir sollen uns auf Jesus fixieren. Und nicht auf Bruder Matutis oder Pastor sowieso oder Schwester sowieso oder Bruder sowieso. Nein, wir sollen uns auf Jesus fixieren. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Und ich sage euch die Wahrheit. Diese Zeugen sind nicht alle perfekt. Die sind jetzt perfekt durch die Gnade Gottes. Und sie haben irgendwo eine starke Tugend, starke Eigenschaft gehabt. Aber ihr Leben ist mangelhaft. Auch wenn du den Apostel Paulus nimmst. Also der Apostel, viele Leute sagen, das war ein Heiliger. Gewiss. Aber das war ein Sturkopf. Auch ein Sturkopf war er. Und Petrus, weißt du, Petrus, also der war himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das war unser Bruder Petrus. Aber Gott hat diese Leute genommen. Und ich will auf diesem Felsen, auf diese Erkenntnis, dass Jesus Christus der Herr ist, will ich meine Gemeinde bauen. Und ich denke nur an Petrus. Wer an Jesus glaubt, ist schon in der Ewigkeit und die Ewigkeit ist schon in ihm. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er sterben würde. Weißt du, der Teufel kann reden, so viel er will. Der kann sogar singen, wenn er will. Aber er kann mich nicht abhalten, in der Liebe Gottes zu sein und von der Liebe Gottes umgeben zu sein und in der Liebe Gottes zu schwelgen. Weißt du, was Schwelgen ist? Oh, ich bin so happy, so glücklich. Weißt du, Hi sein in der Liebe Gottes. Ich bin ein Liebling des Herrn. Preis Gott. Gläubige muss man nicht beweinen, wenn sie heimkommen und sterben. Die muss man nicht beweinen. Ich mag, weißt du, diese Beerdigung bei den Brüder, in der Brüdergemeinde beim Graf Zinzendorf, in Herrnhut, da ist alles in Weiß. Da ist alles in Weiß. Verstehst du das? Ich finde es toll. Und da geht man nicht in schwarze Kleider. Schwarz ist die Farbe der Hölle. Verstehst du? Da geht man in weiße Kleider zur Beerdigung. Die Särge sind weiß. Halleluja. Verstehst du? Die Versammlung ist ganz weiß. Alles in Weiß. Rein, in köstlicher, reiner Leinwand. So, die muss man nicht beweinen, sondern das sind die glücklichsten Menschen. Hör, komm, in den nächsten Gottesdienst nicht wieder darüber sprechen. Diese Menschen haben nämlich das Ziel erreicht, die erlöst, wenn sie heimkommen. Da wird applaudiert, da wird gelobt, da wird gepriesen, da singen die Engel, da blast der Erzengel die Fanfare. Die Erlösten kommen heim. Sie sind nicht verloren. Du musst die Heiligen nicht beweinen. Du musst nur die beweinen, die noch zurückbleiben, die noch kämpfen müssen, die kaum mehr den Gipfel erreichen können. Beweine und beneide nicht, die schon zu Hause sind. Eine Wolke von Zeugen, die sind angetan mit köstlicher, reiner Leinwand, weißen Kleidern. Oh, wir dürfen wegen für diese Leute keine Trauergewänder tragen. Ich habe mal hier im Ruhleben, im Krematorium, eine Beerdigung gehalten. Eine ganz verrückte Beerdigung. Hippies waren. Weißt du, da ist ein Mädchen beim S-Bahn-Surfen also einfach ums Leben gekommen. Und da waren lauter Hippies, lauter Rocker, was weiß ich. Die Hunde waren draußen zwar noch, einige haben auf die Hunde aufgepasst. Und dann war die Versammlung, da kam sogar Polizei. Herr Matutis, trauen Sie sich, diesen Trauergottesdienst zu halten? Und weißt du, da hat ein Jazzband gespielt. Weißt du, manchmal sind die Ungläubigen viel gescheiter als manche Christen. Und dann haben sie jeder einen Ring genommen und hingelegt auf dem Sarg, verstehst du, und sich verabschiedet von den Mädchen. Und da war Freude. Die haben, als ich gesagt habe, sie ist heimgekommen, was das auch war, verstehst du, ob die es verstanden haben oder nicht. Die haben applaudiert, so in die Hände geklatscht, verstehst du, wie im Theater. Und die haben gesagt, unsere Schwester lebt. Verstehst du, unsere Schwester lebt, auch wenn sie hier im Sarg liegt. Haben sie immer, sind vorbeigegangen und unsere Schwester lebt und dann Ring abgezogen und draufgelegt oder irgendwas von sich gegeben. Wir müssen nicht trauern. Aber der Mensch ist so. Weißt du, der Teufel hat ihn so abgerichtet. Traurigkeit. Aber Gott hat zu uns Ja gesagt. Hat uns angenommen. Er gab mir Schönheit statt Asche. Halleluja. Ein Jubelgewand statt Trauergewänder. Und das ist, was Gott uns gemacht hat. Und vielleicht müssen wir mal ein paar Ungläubige fragen, was ist für euch wirklich der Tod? Nicht diese Spießbürger. Die einzigen Spießbürger, was ich in der Versammlung hatte dort bei dieser Beerdigung, waren nur der Vater und die Mutter. Und die haben nachher geweint. Vater und Mutter haben geweint. Die haben gesagt, wir wussten gar nicht, dass unsere Tochter so beliebt war. Dass die Leute sie mochten, dass die Leute echt geweint haben. Verstehst du? Die Eltern haben nicht einmal so viel Tränen gehabt wie die ganze Mannschaft. Da waren vielleicht so 100, 120 Leute. Das war eine Rockerbeerdigung. Und was auch immer war. Und die Polizei hat sich schön draußen gehalten. Die haben gedacht, da wird es eine Schlägerei noch geben oder was sonst noch. Nein, die waren so lieb. Ich will nur eines sagen, wir dürfen nicht auf die ungläubigen Menschen mit dem Finger zeigen. Die sind manchmal viel weiter. Die spüren viel mehr als manche Gläubige, manche Christen. Die haben mehr Sensibilität. Gott sagt immer Ja zu den Menschen, egal wer es ist. Und ich sage eines, Gott liebt die Schlimmsten. Gott liebt die Schlimmsten, die am tiefsten gefallen sind, von denen die Gesellschaft nichts zu tun haben möchte. Die liebt er. Ich werde nie vergessen, als ich in der Jesus-Bibel-Bewegung, als ich da mit diesen Leuten zu tun hatte, weißt du, da sind Leute aufgestanden und da steht einer, sagt, Pastor, darf ich beten? Ich sage, ja, bete. Wenn man betet, sündigt man nicht. Versteht, dann hebt ihr die Hände ab und sagt, Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Du bist die größte Müllhalde des Universums. Ich kann meine ganzen Sorgen, meine Kummer, meine Krankheit, ich darf meine Schwierigkeiten, alles bei dir abladen. Ich danke dir. Jesus, du bist die größte Müllhalde des Universums. Gott sagt ja zu uns. Menschen lehnen solche Leute ab. Menschen verstehen solche Leute nicht. Deine Bestimmung ist, komm heim, komm zum Vater. Gott wartet auf dich. Und jeder Mensch hat eine Bestimmung. Ob er sie nützt oder nicht, das ist sein Problem. Aber Gott liebt jeden Einzelnen. Jeder Baum, jede Pflanze hat eine Bestimmung, einen Zweck, eine Aufgabe. So, wir sind hier auf dieser Welt gegen unseren Willen. Mich hat niemand gefragt, willst du geboren werden? Möchtest du nach Deutschland? Verstehst du, oder was weiß ich? Möchtest du Mann werden oder Frau werden? Verstehst du? Ich bin nicht gefragt worden. Aber ich bin es geworden. Und jetzt hat Gott mich angenommen und ich habe mich für ihn entschieden. Für ihn entschieden. Ich habe Ja zu ihm gesagt. Und das war die große Wende in meinem Leben. In dieser Welt passiert nichts zufällig. Gott hat alles gewusst und alles gewollt und alles geschaffen. Sogar deine Haare sind auf deinem Haupt gezählt. Rechne mal aus. Jeden Tag kommen da ganze Büschel Haare raus. Aber die sind alle nummeriert. Die sind alle gezählt von Herrn. Dein Leben geht nach dem Tod weiter. Dein Leben geht überhaupt weiter. So viele Menschen denken, mit dem Tod ist alles vorbei. Nein, das ist nur ein Standortwechsel. Verstehst? Wir ziehen nur um. Von der Nazareth-Kirchstraße 51 in der Ollenhauer Straße 15. Verstehst du? Wir ziehen nur um. Und das ist alles, weißt du, wir sind umgezogen, aber wir sind immer das geblieben, was wir gewesen sind. Wir tragen die Keime der Ewigkeit in uns. Warum? Weil Gott Ja gesagt hat. Und wir sind untrennbar und zerstörbar. Weißt du, da gibt es Leute, die sagen, ja, mit dem Tod ist alles aus und vorbei. Nein, das ist nicht wahr. Gott hat mich angenommen und er stimmt mir zu. Egal wie ich bin. Weißt du, und durch den Glauben an Jesus Christus bekommt mein Leben eine ganz andere Qualität. Das ist alles. Verstehst du? Eine Wolke kam und nahm ihn weg, heißt es von Jesus. Plötzlich war er in einer anderen Dimension. Und so sind auch wir. Wir stehen, wenn wir zu Jesus kommen, nicht mehr unter dem Leistungsdruck. Ich muss jetzt anstrengen, ich muss beten, ich muss singen, ich muss predigen, ich muss in die Versammlung gehen, ich muss... Nein, ich muss gar nichts. Weißt du, ich werde von Gott getragen und geführt und geleitet. Ich muss nur mitgehen. Das ist alles. Und mitmachen. Wir sind unter der Ordnung Gottes, so wie ein Weizenkorn fällt in die Erde. Da musst du nicht viel machen. Weißt du, wenn du so ein Weizenkorn in die Erde legst, dann musst du nicht groß beten und dann musst du nicht groß singen, dann musst du nicht groß, was weiß ich, alles veranstalten. Nein, es wächst von selber. Es wächst automatisch. Und genau das Leben aus Gott, das Leben, das er uns gibt, wächst, geht und geschieht automatisch. Und du musst nicht viel machen. Wir denken, wir müssen alles die großen Macher sein in unserem Leben. Nein, Gott liebt dich. Neues Leben entsteht plötzlich aus diesem Weizenkorn. Plötzlich grünt es, plötzlich sprießt es und plötzlich sind 10 neue Körner in diesem Halm. Und du wirst erstaunt sein, dein Leben ist auf Fruchtbarkeit angelegt. Plötzlich, du gibst dein Leben her und 10 neue Sachen entstehen durch dich. Gott sagt ja zu dir. Siehst du, wie Gott ist? Weißt du, du musst nicht eifersüchtig auf den anderen sein und neidisch sein, was weiß ich auch alles. Nein, Gott arbeitet an dir. Er geht dir nach. Ich habe dich angenommen in deinem Blut, in deinem Elend, in deinem Unglück. Weißt du, du konntest nicht mal mehr weinen. Aber ich habe dich geliebt, je und je. Dir hat es noch gar nicht gegeben. Gott sagt ja zu dir. Er bekennt sich zu dir. Weißt du, Leute sagen, ich weiß nicht, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aber Gott ist ganz anders. Er will mit dir was zu tun haben. Er nimmt sich Zeit für dich. Er hat Sprechstunde für dich. Er liebt dich. Ohne Limit. Uneingeschränkt. Unbegrenzt. Und er erwartet dich, dass du jederzeit zu ihm kommst. Er hat immer Sprechstunde für dich. Er sagt ja zu dir. Du darfst kommen. Und mit ihm reden. Gottes Liebe ist hier. Er ist, diese Liebe Gottes ist in dir. Nicht, dass die Liebe Gottes um dich herum ist. Nein, die ist in dir. Das Reich Gottes ist in dir. In Johannes 17, Vers 26 heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen erklärt und werde es verkündigen, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sein kann und ich in ihnen. Diese Liebe, so wie du mich, sagt Jesus, mich geliebt hast, so diese Liebe soll in ihnen sein. Und stelle mal vor, die gleiche Liebe, die Gott zu Jesus hatte, die gleiche Liebe gilt für dich. Der liebt dich genauso. Und Gott hat keine Stiefkinder. Gott liebt dich, weißt, wie er seinen Sohn geliebt hat. So liebt er uns, die Millionen, Milliarden von Menschen, die über diese Erde gehen. Weißt du, alle, die Jesus als ihren persönlichen Retter und Heiland annehmen, die liebt er genauso, wie er Jesus geliebt hat. Versteh das? Wenn du das verstehst, hast du schon sehr viel gewonnen. Bist reich. Weißt du, wenn er möchte, dass du diese Liebe, die Jesus erfahren hat, dass diese Liebe in dir wächst und groß, so wie Jesus geliebt worden ist, so werde ich geliebt. So werde ich verstanden. Und weißt du, das Große ist, was mit Jesus passierte bei der Taufe. Und das Große, was bei dir bei der Taufe passiert, wo du Jesus annimmst in deinem Leben, plötzlich diese Stimme, der Himmel öffnet sich und diese Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das könnte genauso heißen, das ist meine Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Der Himmel öffnet sich. Weißt du, unsere Handlung, unsere Hingabe an Gott, weißt du, unser Gehorsam öffnet den Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Und was war der Auslöser? Nicht die fromme Geburt von der Mutter Maria und die paar Engelchen, die da rumgeschwommen, geflogen sind. Nein, der Gehorsam. Ich muss auch getauft werden. Der Johannes wollte Jesus gar nicht taufen. Aber ich muss getauft werden. Es muss alle Gehorsam erfüllt werden, was die anderen müssen. Das muss ich auch durchmachen. Und als er getauft war und als er aus dem Wasser rauskam, kam der Heilige Geist, kam die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn. Da bekennt sich Gott zu Jesus, zu seinem Sohn. Und so wie er sich zu Jesus bekannte, so bekennt er sich zu jedem Einzelnen, der hier über diesen Planeten geht und Jesus annimmt und Gott gehorcht, sich taufen lässt. Als Pastor habe ich beobachtet, und ich will eine Beobachtung hier mal in den Raum stellen. Abweichen mal vom Thema. Weißt du, wenn man Gebetsstunde macht, da sind nur vielleicht 3-4 Leute, oder so, aber wenn man Kaffeestunde macht oder ein Buffet aufstellt, da sind sie alle gleich da, verstehst du? Und da musst du nicht nötigen, da kommen sie. Aber Gebetsstunde, Gott zu suchen, verstehst du? Sich auf den Herrn zu konzentrieren. Ach, ich habe keine Zeit, ich habe Kreuzschmerzen, Hexenschuss oder was weiß ich, Nerv eingeklemmt. Oder, weißt du, wir haben so viele Ausreden. Oder heute ist das Wetter so schlecht. Gott will, dass du ihn liebst. Dass du ihm gehorchst, verstehst du? Egal, was passiert, wie viele kommen oder was kommt. Und ob es Kaffee gibt oder kein Kaffee gibt. Ob es Kuchen gibt oder kein Kuchen gibt. In meiner Bibel heißt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und ein Wort, das durch den Mund Gottes geht, ist, du bist mein Kind. Mein Wohlgefallen ruht auf dir. Ich will noch etwas sagen. Vielleicht mag ich das schockiert sein. Bald haben wir Weihnachten. Da wird es aus allen Lautsprechern jodeln und dudeln und so weiter. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So steht es nicht in der Bibel. Und den Menschen Wohlgefallen. Weißt du, die Menschen, die sollen, möchten, dass es ihnen wohlgefällt. Aber Gottes Wohlgefallen, nicht Wohlgefallen der Menschen. Weißt du, die Leute verdrehen das. Menschen Wohlgefallen. Oder wenn es ihnen gefällt, dann ist es okay. Wenn es ihnen nicht gefällt, ist es auch, dann wollen sie auch nicht. Aber Gott gefallen, dies ist mein Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Mein, Gottes Wohlgefallen, nicht der Menschen Wohlgefallen. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Weißt du, bei uns in Deutschland werden die Gesetze geändert und durcheinander gewirbelt. Am Schluss, weißt du, wir haben jetzt Menschenrechte. Bald werden die Tierrechte kommen. Da wird mein Hamster, wird mein Hamster mehr Rechte bekommen als mancher Mensch. Aber Gottesrechte, wo sind die Gottesrechte? Wo bekommt Gott Rechte? Und Wohlgefallen für Gott. Weißt du, es geht um die Ewigkeit. Es hängt sehr viel davon ab. Kann Gott Ja zu uns sagen? Gefallen wie Gott? So wie Jesus? Jesus hat in allen Dingen dem Vater gefallen. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Und das ist meine Speise, dass ich deinen Willen tue. Gott ist gut zu dir. Aber die Frage ist, bist du auch gut zu Gott? Er liebt dich. Er hat Ja zu dir gesagt. Aber in dem Moment, wo du dann mündig und reif geworden bist, kannst du auch Ja zu ihm sagen? Wenn man heiratet, weißt du, was da passiert? Da steht man vor einem Pastor und der Pastor stellt eine blöde Frage. Möchtest du sie, das Mädchen, wie sie auch heißt, als deine Frau nehmen, sie in guten und schlechten tragen und so weiter, ihr zur Seite stehen, bis dass der Tod euch scheidet oder auch nicht, wie auch immer. Verstehst? Möchtest du das? Dann sage ich mit einem kräftigen Ja. Ja! Und dann fragt man die andere Seite. Und möchtest du den Mann? Und so weiter. Ihm beistehen, für ihn sorgen, um dich um ihn kümmern und so weiter, in guten und schlechten Tagen. Ja! Verstehst du? Von beiden Seiten muss das Ja kommen. Es reicht nicht aus, dass nur der Mann Ja sagt, und es reicht auch nicht aus, dass die Frau Ja sagt. Beide müssen Ja sagen. Und so ist auch bei Gott. Gott sagt Ja zu uns und er möchte das Echo haben. Ja! Ich finde das toll. Weißt du, manchmal, da denke ich manchmal bei manchen Frauen, verstehst du, die sind so energisch. Aber wenn sie dann dieses Ja sagen müssen, ja, verstehst du, das ist so zaghaft und so zittrig. Denn, weißt du, mit diesem Ja hängt Leben und Tod ab. Da hängt alles ab. In guten und schlechten Tagen. Nicht nur in guten Tagen, wenn es Halleluja gesund ist. Verstehst du, ich erlebe selber. Ich muss jetzt seit Neuestem jetzt meine Frau füttern, weil sie selber nicht mehr essen kann. Verstehst du? Es ist nicht einfach. In guten und in schlechten Tagen. Verstehst du? Ich könnte vieles erzählen, aber also ich hätte es nie gedacht, dass alles so auf einem zukommt. Wir haben nicht einmal geträumt. Ja, aber das kommt. Und jetzt ist diese Herausforderung da. In guten und schlechten Tagen. Ja, verstehst du? Und das ist auch mit dem lieben Gott. Weißt du, wir können dem lieben Gott ganz gut nachfolgen und eifrig sein. Und ich liebe dich ja, wenn du mich segnest, wenn ich Erfolg habe, wenn ich gesund bin, wenn ich ja Arbeit habe, wenn die Familie zusammenhält. Aber kannst du Gott auch Ja sagen, wenn alles schief geht und nichts klappt? Verstehst du? Ja, das ist gut. Verstehst du? Krankheit da. Ich wusste gar nicht, dass ich ja hier bei meiner Frau ein Arzt sogar werden will, muss. Verstehst du? Ich muss spritzen, ich muss Blut abnehmen und ich muss dies und alles mögliche und messen und kontrollieren und mich entscheiden, was ist das Beste. Weißt du, die Ärzte, die verschreiben dir die Medikamente, so wie du es brauchst. Aber selber herausfinden, wie funktioniert das jetzt alles. Die beschreiben, was brauchen sie, sagen sie, und das kriegen sie. Aber ob nicht alles funktioniert, und ich habe gemerkt, manche verschriebenen Medikamente passen gar nicht zusammen, wenn man einen Beipackzettel liest und einen Arzt und den Apotheker fragt. Ja, aber das ist in guten und in schlechten Tagen. Gott will dich aufrichten, er will dich wiederherstellen, er will dich heilen, er will dich stark machen, er will, dass du über dich selbst hinauswächst. Und es passiert, indem wir entschieden auch unser Ja ihm geben. Und zwar radikal. Und beim Standesamt oder in der Kirche, als bei der Hochzeit, da weißt du gar nicht die ganze Dimension, was das alles sein wird. Wenn du das alles wüsstest. Ich werde nie vergessen, ich habe ein einziges Mal in meinem Dienst, und ich diene schon lange dem Herrn Jesus und bin Pastor und traue die Leute, ein einziges Mal, dann bei der Trauung sagt mir der Mann, ich kann sie nicht heiraten. Wir müssen die Hochzeit ablassen. Verstehst du, alles geplant, Brautkleid gekauft, alles schon, und die Hochzeit absagen. Weißt du, vielleicht müssen wir uns überlegen, bevor wir Ja sagen, bin ich wirklich reif dazu, will ich überhaupt? Als wir diese Hochzeitsbesprechung hatten, und es war an dem Tag, als wir dann den letzten Schliff da bei dieser Trauung vorhatten. Also ich kann nicht Ja zu meiner Frau, zu dem Mädchen sagen. Da ist so vieles vorgefallen inzwischen. Da sind so viele Spannungen. Da sind so viele Probleme aufgetaucht plötzlich, an die wir gar nicht gedacht haben, dass es die gibt. Wenn Gott einmal zu dir Ja sagt, von ihm ist alles in Ordnung. Und wenn er Ja zu dir sagt, beginnt das Abenteuer des Glaubens. Ja, beginnt der Aufstieg, deine Berufung, deine Fortschritte, dein Wachstum. Das ist wunderbar. Watzmann beschreibt in einem seiner Bücher, weißt du, er war Perfektionist. Und Gott hat ihm gezeigt, Perfektionisten kommen nicht in den Himmel. Er war so vollkommen, wenn du den Römerbrief von Watzmann liest, da denkst, wer kann überhaupt noch selig sein, keinen dummen Gedanken mehr haben, gar nichts mehr, so perfekt. Verstehst du? Das ist unmöglich. Und da hat Gott gelehrt, gerade bei seinem Römerbrief, etwas gelehrt. Der hat TBC bekommen plötzlich als Prediger in China, Watzmann. So TBC bekommen, schwer krank geworden. Er wurde aus dem Verkehr gezogen vom Gesundheitsamt. Mit dem TBC kannst du nicht unter die Leute gehen und nicht mehr predigen und gar nichts mehr. Dann hat ein Freund und Bekannter ihm so eine Hütte am See gegeben. Und dann hat er Gott erlebt. Und Gott hat zu ihm geredet. Und Gott hat ihm ein Bild gegeben. Und von diesem Bild hat er dann einiges geschrieben und seine Werke sogar zum Teil korrigiert. Er sagt, weißt, wenn in der Brautzeit, in der Werbezeit, also wenn Braut und Bräutigam einander so zugeneigt sind, verliebt sind und so weiter, da schenkt der Bräutigam ein Geschenk nach dem anderen, ein Kleid, ein Ring und was weiß ich, eine Spange und Parfüm und schenkt, wird nur geschenkt, verstehst du, kriegt nur Geschenke. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Und weißt du, was in der Hochzeitsnacht passiert? Da wird ein Stück nach dem anderen dir genommen, der Bräutigam will die Braut nackt haben. Und das erlebt er jetzt in dieser Hütte dort am See, dass Gott von ihm das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt und das wegnimmt. Weißt du, wenn Gott zu uns Ja sagt und wenn diese Verbindung entsteht, die Hochzeitsnacht, diese Vereinigung, diese große Wiedergeburt, da wird weggenommen, weggenommen, weggenommen. Deshalb sagt einmal der Herr zu Petrus, Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst, komisches Wort, wenn du dich dermal eins bekehrst, war der Mann nicht bekehrt? War er nicht getauft? Doch, der war vom Johannes getauft. Er ist Jesus 3 Jahre in der Nachfolge gegangen. Wenn du dich dermal eins bekehrst, dann stärke meine Brüder. Verstehst du? Und was war seine Bekehrung? Soll ich dir sagen, was seine Bekehrung war? Die Verleugnung vor dem Gockel, die Kapitulation. Verstehst du? Als der Hahn 2-mal krähte, und er sagt, ich kenne den Mann nicht, ich weiß gar nicht, mit wem, von was du redest, Mädchen. Das war seine Bekehrung, sein Zusammenbruch. Verstehst du? Er war plötzlich splitternackt vor dem Herrn, auf Deutsch gesagt, war bloßgestellt, blamiert, dieser Maulheld, auch wenn alle weggehen und dann werden alle sterben, der nimmt noch seinen Dolch mit. Und was ist dann? Zittert er da sogar vor einem kleinen Mädchen, vor einer Magd. Gott sagt Ja zu dir. Und dann das Schöne, was beim Petrus ist, was ich in dieser Geschichte sehe und beobachte. Der Herr hat gesagt, komm mal her, Petrus, wir setzen uns mal hier hin. Wir machen jetzt Seelsorge. Das ist die göttliche Seelsorge. Liebst du mich? Der fragt nicht groß, dienst du mir? Kämpfst du für mich? Stirbst du für mich? Liebst du mich? Ja, Herr. Eine Pause. Senderpause. Und dann wieder, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt es ja. Und als der Herr ihn zum 3. Mal fragt, beginnt er zu weinen. Liebst du mich wirklich, Petrus? Und wisst ihr, das ist das Einzige, was der Herr will. Weißt du, er sagt Ja zu uns. Und wir müssen Ja zu ihm sagen. Liebst du mich? Mit Seele, mit Geist und mit dem Körper. Mit allem, was in dir ist. Liebst du mich wirklich? So wichtig. Gott hat einmal Ja zu dir gesagt. Und wenn er Ja zu dir gesagt hat, dann lebst du in einer anderen Dimension. Und jetzt ist die Frage, liebst du mich? Liebst du mich mehr wie diese anderen? Und wenn das der Fall ist, und ich sage, dann beginnt der Trost Gottes. Er weint. Und Petrus predigt. Er sagt nirgendwo, ich habe versagt und so weiter. Sondern ist ein neuer Petrus, voll des Heiligen Geistes, tritt er auf. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Du siehst, zuerst blamiert er sich, zuerst schämt er sich, zuerst ist er ganz klein. Und jetzt steht er auf und sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Du siehst, was die Liebe vermag. Dann ist es egal, was jetzt passiert. Und wir haben die Legende, die Überlieferung von Petrus, als er in Rom ist, als er aus Rom flieht, wo dann die Geschwister raten, hau ab, Christenverfolgung und dergleichen. Dann geht er und plötzlich auf der Via Appia begegnet ihm der Herr, ist eine Legende. Verstehst du? Wo gehst du? Wo war das? Wo gehst du? Ja. Herr, wo gehst du? Verstehst du? Und dann sagt der Herr, ich gehe nach Rom, um zu sterben. Dann sagt er, da gehe ich auch. Und dann wurde er gekreuzigt. Und als er gekreuzigt wurde, hat er einen Wunsch gehabt. Kreuzige mich mit dem Kopf nach unten. Verstehst du? Mit dem Kopf nach unten. Mit dem Kopf nach unten. Das ist ein totales Umdenken. Mit dem Kopf nach unten. Aber das ist die Schönheit der Liebe Gottes. Liebst du mich mehr als alle anderen? Wenn du die Liebe Gottes erlebst, passiert so viel Positives in deinem Leben. Dieses Ja, tröste dich. Er liebt mich. Er steht zu mir. Er lässt mich nicht fallen. Auch wenn ich schwach werde, er steht zu mir. Er hat sein Ja gegeben in guten und in schlechten Tagen. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Weißt du, lies mal die Offenbarung, die letzten Kapitel. Das ist Happy End. Dann weißt du, wie die Geschichte der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes ausgeht. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, wir müssen durch viel Trübsel, durch viel Elend, durch Nöte und Schwierigkeiten hindurch. Einfach die Offenbarung, die Apokalypse, das ist der Weg der Gläubigen. Das ist unser Lauf. Aber hier, Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her. Und ich sprach, die Hütte Gottes ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Petrus, hast du mich lieb? Verstehst du? Der Herr hat die Tränen abgewischt. Nicht Johannes und nicht irgendeiner der anderen Apostel, auch nicht die Mutter Maria. Der Herr hat die Tränen abgewischt. Und er wird die abwischen. Und da heißt es weiter, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, noch irgendwas anderes. Denn das Erste ist vergangen. Das ist die große Wiedergeburt. Das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist dieses Ja Gottes zu uns, zu mir, zu dir. Wer ist Gott für uns? Römer 8. Wer und was kann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Wenn Gott für dich ist, halt dich fest, wir sind unschlagbar. Wenn Gott für uns ist, wir sind unschlagbar, unbesiegbar, unbezwingbar. Nicht klein zu kriegen, der steht hinter mir. Der schützt mich, der verteidigt mich, der kämpft für mich. Weißt du, ich muss mich nicht mehr scharnieren. Gott ist für mich. Wenn er dir einmal sein Ja gegeben hat und du dein Ja ihm gegeben hast, dann ist eine Verbindung, ein Bund geschlossen worden. Und weißt du, wenn im Altertum früher zwei große Herren, Könige, Fürsten oder wer auch immer war, Kriegsherren, einen Bund geschlossen haben, dann haben sie den Gürtel genommen und den Gürtel getauscht, dann haben sie das Schild genommen und so ein paar Sachen dem anderen gegeben. Dein Schild ist mein Schild und dein Gürtel ist mein Gürtel und dein Panzer ist mein Panzer. Und so, jetzt bist du plötzlich eingekleidet, einstaffiert, ausgerüstet mit göttlicher Ausrüstung, denn wir haben alles gemeinsam. Die Eheleute, die sich verbinden, einander das Ja gegeben haben, einen Bund miteinander geschlossen haben, die sind eins geworden, ein Fleisch. Oder bei Gott ein Geist, eine Seele. Und die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Nicht, was sie untereinander waren, sondern mit Gott, sie waren ein Herz und eine Seele. Und natürlich, das wirkt sich auch hier dann in der Weite aus, ein Herz und eine Seele. Und sie feierten in den Häusern hin und her das Abendmahl. Hin und her priesen sie Gott und nahmen das Brot mit Freuden auf. Auch wenn es hartes Brot war, schweres Brot war, das bitteres Brot war. Sie nahmen mit Freuden und dankten Gott und priesen Gott. Sie wussten, Gott ist gut. Wenn Gott einmal was tut, dann ist es getan und erledigt. Kann niemand mehr rückgängig machen. Der Bund ist geschlossen für Zeit und Ewigkeit. Und ich sage dir noch eins, wenn Gott Ja zu dir gesagt hat, du kannst Gott nicht mehr weglaufen. Wenn ihr einmal eins geworden seid mit Gott, du kannst verreisen, aber der liebe Gott reist dir nach. Der reist mit, ja, mit deinem Geist, mit deiner Seele. Wie sieht dieses Ja aus? Schau Jesus an. Weißt du, als er aus dem Wasser stieg, dies ist mein geliebter Sohn. Meine geliebte Tochter, könnte auch heißen. Und er spricht diesen Satz zu jedem Gläubigen, der aus dem Wasser rauskommt. Geboren aus Wasser und Geist. In so vielen Predigten hast du schon vielleicht davon gehört, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Aber glaubst du das wirklich? Erinnerlichst du das wirklich? Zergeht das in dir wirklich, dass wir geliebte Kinder Gottes sind? Nimmst du das persönlich? Als ich vor Jahren diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das für Jesus, das ist weit weg. Aber Dann hat Gott zu mir gesagt, nimm das persönlich für dich. Das bist du. Wenn du Jesus aufnimmst, dann gilt das Gleiche, was der Vater zu Jesus gesagt hat, gilt auch dir. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin fast in den Boden gegangen. Habe ich gesagt, Herr, ich bin gar nicht wert, gar nicht würdig, hab's nicht verdient. Ich habe nur getan, was du sagtest, verstehst? Lass dich taufen. Gib dich hin. Weißt du, freu dich darüber. Und das ist die große Freude, wovon Jesus spricht, als die Jünger da aus ihrer Missionsarbeit zurückkamen und sind die Dämonen untertan. Das Größte ist, dass wir im Himmel angeschrieben sind. Dass wir Söhne Gottes sind, Töchter Gottes sind. Das ist mein geliebter Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Halleluja, Halleluja. Nach diesem Ereignis war Jesus ganz anderer Mensch. Eine große Frage in der Theologie ist, wann ist Jesus Sohn Gottes geworden? War er schon bei der Geburt? War er bei der Taufe? War er bei der Himmelfahrt? War er bei der Kreuzigung? Wo ist Jesus, bei der Auferstehung, wo ist Jesus der Sohn Gottes geworden? Und ein Fakt ist, hier bei der Taufe ist offensichtlich, bei der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn. Halleluja. Die Taufe hat Jesus zum Sohn Gottes gemacht, zu Jesus. Und das ist genau das, was Gott auch bei dir und bei mir machen möchte. Dieser Satz, dieses Zeugnis Gottes, das müssen wir haben. Dieses Ja Gottes, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und das hinterlässt Spuren. Und von, weißt du was, die Spuren, was da passiert? Wenn der Vater sich zu dir bekennt, öffentlich, dann hast du den Teufel hinter dir her. Verstehst du? Dann hast du den Teufel hinter dir her. Und nachdem Jesus getauft worden ist, den Heiligen Geist bekommen hat und dergleichen diese Stimme gehört hat, das ist mein lieber Sohn, da kommt der Teufel und spioniert. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Dann sagst du den Stein, dass sie Brot werden. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Dann spring vom Turm runter. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Fall nieder und bete mich an. Du siehst, wenn du die Stimme Gottes gehört hast, ist der Teufel hinter dir her. Wirst du gejagt und getrieben. Also das hinterlässt Spuren. Aber die Bestätigung hast du im Herzen drin. Du weißt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und dann beginnt Jesus seine Mission, findet die Jünger, findet seine Nachfolger, findet seine Mitarbeiter. Weißt du, in dem Moment passiert so viel, wenn du diese Stimme Gottes hörst, wirst du deine Brüder finden. Deine Familie finden. Die Jünger, die genau das gleiche Ziel haben, die gleiche Sache verfolgen, wirst du finden. Und er hat Stück für Stück sie im Gebet entdeckt. Das ist auch der Thomas, der Nathanael, der Petrus, der Philippus. Oder wie sie auch alle geheißen haben. Plötzlich findet er die Brüder. Dies ist mein geliebter Sohn. Weißt du, mein Wohlgefallen ist auf ihn gekommen. Das Ja Gottes ist ein Geschenk, das kannst du nicht raussuchen. Aber er sieht, du bist willig. Ich muss alles erfüllen, was befohlen ist, was Gott will. Die Stimme Gottes zu hören ist so wichtig. Geschwister, wir müssen viel mehr diese innere Stimme hören. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das kann dir niemand geben. Der Pastor kann dir das nicht geben. Die Engel können es nicht geben. Keine Predigt kann es geben, aber es ist der Herr, auf dem sein Wohlgefallen ruht. Gott sucht Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Frage ist, ruht sein Wohlgefallen auf dein Dienst, dein Leben, deine Glauben, deine Situation? Zuerst müssen wir Jesus annehmen, das ist Nummer eins. Aber dann fragen, ist das alles? Jesus sagt, wer sich meiner nicht schämt und meiner Worte, den will ich auch bekennen bei meinem himmlischen Vater im Himmel. Auch das ist Wohlgefallen Gottes. Und dann Hingabe, Dienst, Gehorchen. Gottes Ja steht am Anfang und dann kommt mein Ja. Und, liebe Braut, möchtest du diesen Jungen da nehmen als dein Mann im Dienen in guten und schlechten Tagen? Und dann sagst du Ja. Und vor allem, weißt du, das Schlimmste, ich versuche das immer wieder bei den Hochzeiten auch zu sagen, auch nicht nur, wenn er gesund ist, denn die Leute werden am Schluss krank im Leben, schwach, ärmlich, sind am Boden, können nicht mehr weiter. in guten und in schlechten Tagen. Die guten muss ich nicht betonen. Oh, Halleluja, wir machen den Urlaub jetzt und ein paar Reisen. Nein, wenn es in schlechten Tagen, wenn keine Leistung mehr da ist, liebst du diese Braut, auch wenn sie wieder hässlich ist? Ein katholischer Priester hat mal bei mir einen Gottesdienst gehalten und ja, da sprach über seine katholische Kirche und sagte, jemand fragt ihn, warum sind Sie noch als Priester in der katholischen Kirche und so und dergleichen? Dann sagt er, wissen Sie, als meine Mutter jung war, das war sie ein hübsches Mädchen. Aber jetzt ist sie eine alte Frau, runzlig. Soll ich sie deshalb verlassen, also meine Kirche, wenn sie runzlig ist, gebrechlich ist, schwach ist, nicht mehr das ist, was sie früher im Leben war? Nun, dieser Priester ist später ausgetreten aus der Kirche und war in der Gemeinde Gottes. Pastor in Süddeutschland. Aber wie gesagt, aber zuerst einmal war er, sagt er, musste ich die alte Frau verlassen, die alte Kirche. Ja, irgendwann wird es eine Trennung geben. Aber das Interessante und das Schöne ist, und Johannes nahm die Maria zu sich, die alte Frau. Sie hat Jesus ausgetragen und sie nahm die Maria zu sich, sagt Ja zu Jesus. Und weißt du, wenn du Ja zu Jesus sagst, musst aufpassen, ist sehr gefährlich. Ich warne dich, Ja zu Jesus zu sagen. Wenn du Jesus einladest, dann passiert das, was bei dem Nathanael in Kana bei der Hochzeit passiert ist. Plötzlich kommt Jesus mit etwa 70 Jüngern. Und die essen. Weißt du, die waren noch junge Leute. Und die trinken. Und der Wein ging aus. Da gibt es Probleme. Jesus kommt nie allein. Wenn du Jesus aufnimmst, musst du auch die Familie Gottes aufnehmen. Und die Familie Gottes lieben und mit der Familie Gottes zurechtkommen. Und dazu gehören jung und alt, groß und klein, arm und reich. Da kannst du nicht immer sagen, der und die und jener. Gott wartet auf unser Ja. 1. Johannes 4, Vers 19, 1. Johannesbrief. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das meint diese allgemeine Liebe untereinander. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Du kannst nicht sagen, ich mag nur die, die mir sympathisch sind. Gott will, dass du auch die liebst, die unsympathisch sind. Und du hast mehr Unsympathische in deiner Umgebung als Sympathische. Denn du warst auch nicht sympathisch. Und wir sind auch nicht sympathisch zu anderen Leuten, für die anderen Leute. Deshalb, Gott hat zugestimmt, Gott uns angenommen. Und jetzt lass uns einander annehmen, wie er uns angenommen hat, wie er uns geliebt hat. Wenn Gott dir zustimmt, wenn Gott Ja zu dir sagt, möchte ich noch ein paar Gedanken ganz schnell in den Raum stellen, dann hat keiner ein Recht mehr, dich zu verdammen, anzuklagen, zu beschuldigen. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Niemand hat ein Recht, über dich zu reden. Denn dein Leben hat eine andere Führung als die Führung von anderen Menschen. Jeder Mensch hat eine individuelle Lebensführung. Und du musst es akzeptieren, dass Gott den so führt. Und wir haben kein Recht zu richten, kein Recht zu verdammen, kein Recht zu kritisieren. Wir haben kein Recht, denn Gott hat ihn angenommen. Und so wie er ihn angenommen hat, so soll er in seiner Berufung bleiben. Steht in der Bibel, das sind Worte Gottes. Niemand hat ein Recht, dich zu beschuldigen. Wenn Gott Ja zu dir gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Wenn Gott sich zu dir stellt, dich angenommen hat, dich in sein Buch eingetragen hat, dich adoptiert hat. Auch wenn du einen Kropf hast, so wie das Mädchen aus Perm. In Jeremia 31, Vers 3 heißt es, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Fantastisch, großartig. Wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, weißt du, dann darfst du dich nicht einmal selbst ablehnen und dich selbst kritisch betrachten und dich selbst verdammen. Ja, weißt du, ich bin nichts. Verstehst du? Nein. Da musst du vorm Spiegel stehen und sagen, das ist der Mensch, den Gott geliebt hat. Wir haben zeitlang keine Traktate verteilt, sondern Spiegel verteilt. Und zwar schauen Sie auf der anderen Seite, da werden Sie sehen, den Menschen, der Gott liebt. Und dann dreht man den Spiegel um, hat man sich selber gesehen. Der Mensch, der Gott liebt. Zu dem Gott sich bekennt. Und dann war Johannes 3, Vers 16 Uhr noch drunter. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Du bist von Ewigkeit her von Gott gewollt, entdeckt. Du bist sein geliebter Sohn, Halleluja, seine geliebte Tochter. Du hast Jesus angenommen. Kannst du dir vorstellen, was für einen Schatz du hast? Also, und es, worauf Jesus sein Wohl, dieses Wohlgefallen Jesus, Gottes auf Jesus ruhte, Jesus hat den Willen Gottes getan. Und damit das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, musst du absolut den Willen Gottes tun. Nicht dein Dickkopf, nicht deine Pläne und Ideen, nicht deine Illusion, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. In Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, muss ich zuerst noch was anderes erzählen, kurz. Wir haben einen Waldemar Sadezug, einen Prediger von Bonn, damals war der Pastor in Bonn, bei uns in der Jugendtreffen gehabt, oder Jugendtag gehabt, der Saal war gestopft voll. Und dann fragte er, weißt du, das war so eine ernste Stimmung, bückte sich nach vorne und, Geschwister, wisst ihr, was die Lieblingsspeise Jesu war? Und wir haben jemanden in der Gemeinde gehabt, der nicht ganz recht war. Gott segnet die und Gott liebt die. Plötzlich springt er hoch und sagt, Fisch! Seine Lieblingsspeise. Nein. Und alle haben gelacht, wir kamen ein bisschen durcheinander. Dann sagt er, nein, seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun. Johannes 4, 34, das werde ich nie vergessen, so markant. Der mich gesandt hat, dass ich sein Werk vollende. Und so wie mich der Vater sende, so sende ich euch jetzt. Hebräer Kapitel 10, Vers 9. Dann sagt er, wird von Jesus gesagt, siehe, ich komme, um den Willen des Vaters zu tun, den Willen Gottes zu tun. Das war seine Voraussetzung, dass das Wohlgefallen auf seinem Leben ruhte. Nicht auf jeden frommen ruht der Wille Gottes und das Wohlgefallen Gottes, sondern die den Willen des Vaters tun. Und das muss jeder speziell, individuell für sich selbst herausfinden. Was ist der Weg Gottes? Von den Israeliten, hör mal zu. Weißt du, wir himmeln das Volk Israel an, die Juden himmeln wir an. Aber hör mal, was die Bibel über die Juden sagt, über die Israeliten. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 5. An den meisten von ihnen aber hat er Gott kein Wohlgefallen. An den meisten von ihnen hat er Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Warum? Die haben ständig gegen Gott gemurrt, gemeckert und was weiß ich alles. An den meisten von ihnen hat er, und nicht geglaubt, an den meisten von ihnen hat er kein Wohlgefallen, nur an zwei, Josua und Kaleb. Die haben den Willen Gottes getan. Die anderen haben gesagt, wir können nicht reinkommen in das gelobte Land. Unmöglich, die Riesen. Wir sind zu unfähig. Wir sind wie Heuschrecken. An den meisten von ihnen hat Gott kein Wohlgefallen gehabt. Das Problem ist, wenn wir nicht das tun und das glauben und das sagen, was Gott sagt, hat Gott kein Wohlgefallen an uns. So lieb er uns hat. An den meisten von ihnen, die Gott nicht zugetraut haben, sie haben mehr auf die Schwierigkeiten geschaut, als auf die Zusagen Gottes. Weißt du, wir müssen lernen, Gottes Wohlgefallen über unser Leben haben. Ob wir die Welt verstehen oder nicht. Ob wir die Situation verstehen oder nicht. Sie haben mehr auf die Ungläubigen gehört, auf die 10 Kundschafter, anstatt auf die Gläubigen. Und deshalb ruhte das Wohlgefallen Gottes nicht auf ihnen. Wem glauben wir mehr? Den Umständen, den Ungläubigen, den Schwierigkeiten, den Krankheiten, den Problemen? Wem glauben wir mehr? Oder dem, was Gott zugesagt hat. Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Ja, den Zusagen Gottes. Gott hatte kein Wohlgefallen an ihnen. Weißt du, sie haben nicht geglaubt und sie haben nicht demnach gehandelt. Josua sagte, und wir werden die Riesen fressen wie Brot. Schluss, aus, Amen, keine Diskussion mehr. Und sie sind in der Wüste verreckt, gestreckt worden. Nach Hebräer 10, Vers 38. Weißt, wenn wir uns vom Glauben zurückziehen, Materialisten werden, wenn der Bauch unser Gott wird, und nur noch für das Materielle, das irdische Leben, hat Gott kein Wohlgefallen. Weißt du, was das Problem war bei den Israeliten? Ja, kein Fleisch, wir haben in Ägypten noch Kümmel gehabt und Knoblauch gehabt und das und so weiter. Dann kein Wasser, kein Manna, kein Brot. Gott hatte kein Wohlgefallen, die nur immer meckern und murren und kritisieren und schimpfen. Warum hast du uns rausgeführt, Moses? Was willst denn du hier? Willst du, dass wir in der Wüste sterben? Nee. Wir reden über die Liebe Gottes. Und Gottes Liebe ist endlos, bedingungslos. Und wenn wir Gott vertrauen, der das Werk angefangen hat, wird auch vollenden. Wenn Gott uns rausführt, wenn Gott uns umsetzt, verpflanzt, woanders und was anderes, dann hat er einen Zweck da drin, verfolgt eine Idee. Gottes Wohlgefallen ist nicht abhängig von uns, sondern von seinem Plan, was er mit uns vorhat. Weißt du, was Gott mit dir, mit mir, mit uns allen vorhat? Wie gefallen wir Gott? Indem wir im Glauben wandeln. Wir haben die Mittwoch gehabt, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Selig sind die, die sich nicht an mir ärgern, sagt der Herr. Lebe im Glauben und du wirst im Wohlgefallen Gottes leben. Was heißt das? Nicht, dass du blind lebst, nein, lebe im Glauben, vertraue dem Herrn. Vertraue dem Herrn, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern das Herz. Und Gott liebt die Menschen, die mit dem Herzen glauben. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, verstehst du? Weißt du, die sich für Gott öffnen, die auf Gott warten. Und dann lesen wir Hebräer 11, noch ganz schnell. Henoch, er vertraute Gott, Halleluja. Und er wurde entrückt, dass er den Tod nicht mehr sah. Halleluja, volle Sinnflut, dass er den Tod nicht mehr sah. Und er wurde nicht mehr gefunden. Weißt du, er hat das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hat, dieser Henoch. Er hat das Zeugnis gehabt. Und wir müssen das Zeugnis Gottes haben, bevor wir sterben, dass wir Gott wohlgefallen, dass wir Recht tun. Und zwar, ich muss nicht vor anderen Leuten mich verantworten, aber vor mir selber. Er hatte das Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen hat. Du musst nicht dem Pastor gefallen und du musst nicht den Geschwistern gefallen, aber du musst selbst das Zeugnis haben, ich gefalle Gott. Ich habe Recht getan, Herr. Ich war ein unnützer Knecht. Ich habe nur das getan, was ich tun sollte. Mehr konnte ich nicht, mehr hatte ich nicht. Zu mehr war ich nicht fähig. Aber ich habe getan, was ich konnte. Und dann sagt der Herr, ei, du frommer und getreuer Knecht. Das ist Gottes Wohlgefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Und wer sich zu Gott nahen will, Hebräer 11, Vers 5 und 6, der muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die sich zu ihm nahen, ein Belohner ist. Weißt du, wir müssen diese Einstellung haben, ich diene Gott und Gott wird mich belohnen. Gott wird mich entschädigen. Gott wird mich bezahlen. Gott, der Zahler kommt vom Herrn. Nicht irgendwo aus irgendeiner Bank. Vom Herrn. Nur durch den Glauben können wir Gott wohlgefallen. Und Gottes Wohlgefallen war, indem Jesus das getan hat, was er tun sollte. Das ist der Lamm. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Gibt es eine Predigt in sich selbst, aber da will ich darüber nicht sprechen. Weißt du, er hat die Schuld der ganzen Welt auf sich geladen. Gott will zu uns reden und Gott tut nichts. Amos Kapitel 3, Vers 7 noch ganz schnell. Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er vorher durch seinen Diener, seinen Propheten verkündigt. Weißt du, Gott tut etwas, du erfährst selber, bevor er dich entrückt, bevor er dich, was weiß ich, weiterführt. Er sagt dir, wie es weitergeht, mit dir, mit uns, mit der ganzen Sache. Das ist, wie Gottes Wohlgefallen auf uns ruht. Und wohl uns, wenn wir uns von ihm führen lassen. Ob wir das verstehen oder nicht. Mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. So steht es in der Bibel. Und nur auf den Glauben und den Gehorsamen ruht Gottes Wohlgefallen. Halleluja. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und den Herrn anbeten. Halleluja. Jesus ließ sich taufen und der Himmel öffnete sich, Herr Jesus. Und ich möchte, dass der Himmel sich heute Abend über uns öffnet. O Herr, dass die Wolken verfliegen und dass wir dich sehen auf dem Thron. Halleluja. Und dass wir bewegt, ergriffen werden, Herr. Dass wir sehen, das, was du gemacht hast, du bist unser Vorgänger, der Anführer unseres Glaubens, Herr Jesus. Du hast den guten Kampf gekämpft, Herr, du warst treu bis zuletzt dem Vater, du warst gehorsam in den Einzelheiten und lehre uns, Herr Jesus, dass auf uns dein Wohlgefallen ruht. O Herr Jesus, segne alle Geschwister, die dein Wort hören und dich lieben, Herr Jesus, dass sie nicht mehr auf die Äußerlichkeiten schauen, auf die Mitmenschen schauen und die Gesellschaft schauen, die Politik, die Welt, das Weltsystem schauen, sondern allein auf dich. Und wohl uns, wenn wir dich vor Augen haben, dann ruht dein Wohlgefallen auf jeden Einzelnen von uns. Herr, und das ist, was ich flehe. Das ist, warum ich bitte, Herr, hilf uns, dass jeder Einzelne sein Ziel erreicht, dass er vor Jesus eines Tages steht und dass er die Stimme des Vaters hört. Du hast wohlgetan, mein Knecht, meine Magd. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, für diese Versammlung heute. Und dass du unseren Glauben mehrst, unseren Glauben wachsen lässt. Und dass du uns zunehmen lässt am inwendigen Menschen mehr und mehr. Halleluja. Danke, Herr. Wenn jemand krank ist, wenn jemand schwach ist, wenn jemand Probleme hat, hilf ihm, dass er sich an dir hält. Du bist der Arzt, du bist der Befreier, du bist der Erlöser, du bist der Heiland der Welt. Halleluja. Und Herr Jesus, lasst uns Menschen werden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, und wir geben Gott die Ehre. Oh, Halleluja. Und wir wollen jetzt noch einen Chorus singen und den Herrn preisen und ihm die Ehre geben. Gott möge uns segnen. Halleluja. Amen.